Wir haben ein Bild mitgebracht aus Österreich vom Hofer. Meine Frage an euch ist, was hat echt der Hofer mit der Bibel oder an Paulus zu tun, sagen wir mal? Hat da jemand eine Idee? Also wenn es genug laut kannst sagen, kannst du einfach so. Mhm, danke. Wollt noch jemand anders? Es breitet sich überall aus. Kontextualisierung. Ja, danke für eure Rückmeldung. Ich will eigentlich gar nicht predigen. Vielleicht habt ihr euch gedacht, irgendwoher kenne ich das Logo. Woher? Von da. Wieso das gleiche Logo? Und an den meisten Orten heisst es Aldi und in Österreich und Slowenien heisst er aber Hofer. Es hat zwei Gründe, nämlich wo der Herr Hofer von Deutschland auf Österreich gekommen ist, hat er den Namen Aldi nicht verbrauchen, weil der schon von G war. Und der wichtige Grund für uns heute, der zweite Grund, er kauft eine Lebensmittelkette auf mit etwa 30 Filialen in Österreich namens Hofer und behält den Namen bewusst bei. Man muss noch wissen, also in grossen Teilen von Österreich ist jetzt Deutschland nicht, oder die Deutschen nicht unbedingt sehr beliebt. Es gibt Vorurteile, ich glaube in der Schweiz gibt es gewisse Ähnlichkeiten da. Aber sie haben auch eine Identität in Österreich, die halt aufgrund von der Geschichte irgendwo auch in Abgrenzung gegen Deutschland geschieht oder geschehen ist bis jetzt. Und darum ist es um erstaunlich, wenn ein Deutscher aus Deutschland kommt, seinen Namen für das Geschäft ableitet, um möglichst viel für sein Geschäft zu gewinnen. Name hat mit Identität zu tun und er leitet den Namen ab, nimmt den Namen Hofer an und will so Menschen für sein Geschäft gewinnen. Ich weiss nicht, ob der Herr Aldi von Paulus gewusst hat, aber das, was er gemacht hat, hat mit dem zu tun. Wir haben es schon gehört, Kontextualisierung, Mute. Und genau den Text werden wir lesen. Aber ich würde sagen, der Paulus geht da noch ein bisschen weiter und ist radikaler, was er da dazu sagt. Wir lesen aus dem 1. Korinther 9, Verse 19 bis 23. 1. Korinther 9, 19 bis 23. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Der Paulus schrieb im ersten Vers, also im Vers 19, ich bin frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, mache ich mich zum Sklaven von allen Menschen. Ähnlich wie der Geschichte vom Hofer vorher, geht es im Zusammenhang von unserem Text darum, dass sich Paulus auf seine Rechte und auf Freiheiten, die er hat, bewusst verzichtet. Er hat Recht und Freiheiten als Apostel von Jesus. Zum Beispiel, er hätte dürfen eine Frau heiraten. Aber hat er nicht gemacht. Er hat konkret, gerade kurz vorher steht, er hat das Recht dafür, dass er bezahlt wird. Oder beziehungsweise damals wahrscheinlich auch mit Essen bezahlt wird oder mit Trinken bezahlt wird. Aber er verzichtet darauf. Und macht das alles freiwillig. Warum macht jemand so etwas? Der Paulus geht sogar noch weiter und sagt im Text, ich mache euch alle Menschen zum Sklaven. Eine recht radikale Aussage. Und wenn man den Zusammenhang von damals beachtet, dann hat man wahrscheinlich, ja, der Paulus hat wahrscheinlich ein Kopfschütteln bekommen, als Allgemeines. Es hat damals im Personenrecht der Römer zwei Stände gegeben. Ich bin frei oder ich bin ein Sklave. Der Freie, der hat Möglichkeiten gehabt, der hat Recht gehabt, der Privilegien gehabt. Aber der Sklave auf der anderen Seite, der hat kein Recht gehabt. Weder in der Gesellschaft, die er herkommt, noch in der Gesellschaft, wo er hier verkauft worden ist. Das heisst, der neue Herr, den er hatte, hat über ihn bestimmt. Der Sklave hat Religion und Kultur von dem, wie wir es annehmen müssen, hat zu Identitätsverlust geführt. Und von dem Hintergrund unverständlich, dass jetzt einer sagt, ich bin frei, aber ich mache mich freiwillig zum Sklave von allen Menschen. No way. Nein. Unverständlich. Und wenn wir heute in die heutige Gesellschaft schauen, habe ich das Gefühl, ist vielleicht nicht ganz so anders wie damals, obwohl wir jetzt nicht mehr in der Kategorie frei und Sklave denken. Und trotzdem, wenn ich oder vielleicht zu jemand Schweizer das geschrieben hätte, würde der erste Teil von dem Vers genau gleich schreiben, würde ich sagen. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Das ist mein Recht in dieser Schweizer Gesellschaft. Ich darf mich selber verwirklichen. Aber ich glaube, dann kommt der zweite Teilvers, wo es eben um die Selbstverwirklichung geht, wo man dann sagt, oder wo man schreiben heutzutage. Und darum schaue ich, dass ich möglichst das kann tun, was ich möchte tun. Es geht um das, was ich will. Freiwillig auf meine Rechte verzichten. Wer macht das gern schon? Und dann noch jemandem mich zum Sklave machen und dem zu dienen, dass ihm vielleicht noch besser geht als mir. Weiß nicht so recht. Und der Paulus kommt aber zu einem ganz anderen Schluss. Er sagt mal, ich will mich freiwillig zum Sklave machen. Unverständlich und unglaublich. Damals wie auch heute. Aber wie hat der Paulus denn zu dieser Freiheit, die da getreten von uns, gefunden? Es ist geschehen durch eine Begegnung mit Jesus Christus. Und er ihm begegnet ist in seinem Leben, wo er eigentlich gar nicht viel, also er nicht mit ihm zu tun hatte. Er hat sogar die Leute verfolgt, die mit Jesus unterwegs waren. Und dann begegnet ihm Jesus und es verändert sich sein Leben ziemlich auf einen Schlag. Er wird frei und ist von niemand anderem mehr abhängig, außer von Jesus Christus. Er wird wirklich frei. Und er braucht keinen Lohn mehr, weil Jesus selber ist ihm genug Belohnung, dass er für seinen Dienst nicht unbedingt jetzt immer etwas Konkretes an Essen braucht oder eben Geld dafür braucht. Jesus ist ihm genug. Ja, Paulus ist frei, aber im Text heißt es, um möglichst viele für Christus zu gewinnen, macht er sich zum Sklaven. Und wenn wir im Text weiter schauen, ist das eine Aussage, die fünfmal kommt und am Schluss heißt es dann auch noch, um möglichst viele Menschen zu retten. Also Juden für Christus zu gewinnen, Heiden für Christus zu gewinnen, Schwache für Christus zu gewinnen. Es geht ihm, und das ist sein grosser Wunsch, sein grosser Anliegen, möglichst viele Menschen für die Jesus zu gewinnen, die er selber hat dürfen erleben. Wenn etwas mehrmals geschrieben ist, dann kann man davon ausgehen, in der Bibel, es hat irgendetwas ist daran wichtig. Und vielleicht neigen mir Freikirchler schon lange, jetzt, wenn ich das alles sage, dazu, ja, zu nicken, ja, so steht es um uns hier in der Schweiz. In unserer Gesellschaft heute, so ist das hier, genau. Aber wenn wir unsere Leben und unsere Gemeinden einschauen, frage ich mich, ist es einmal wirklich so viel anders als bei den Leuten außen um uns? Gibt es nicht viel mehr einfach das Ganze verpackt in einer christlichen Variante, ganz schön fromm formuliert? So etwa wie ich mich, mir und mir, segne Herr uns vier. Oder wenn ich frage, ich habe mir auch schon die Frage gestellt, was bringt mir der Gottesdienst jetzt da? Wie fühle ich mich in dieser Gemeinde? Wie kann ich besser die Bibel lesen? Berechtigte Frage jetzt dabei. Aber ich glaube, eins der Probleme, auch mir zu kämpfen haben, ist, dass es sich stark dann um mich dreht und ich mir nicht so viele Gedanken um den anderen mache. Oder nicht so viele Gedanken machen, wie ich eigentlich auch könnte. Und der Paulus zeigt uns jetzt, oder gibt uns ein Beispiel. Und dieses Beispiel stammt aber nicht von ihm selber, sondern er hat sich das abgeschaut. bei jemand anderem. Jemand anderem, der das genau gleich, wenn nicht sogar noch viel radikaler gemacht hat, nämlich bei Jesus Christus. Und dazu werden wir den Philipper 2 lesen. Philipper 2, Vers 5 bis 8 machen wir gerade. Das heißt, schreibt auch Paulus, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem einem Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Lasst uns das auf der Zunge vergehen. Jesus wird beschrieben als der, wo Gott gleich ist. Er ist wie Gott, heißt es so im Text. Oder ganz einfach gesagt, er ist Gott. Er ist schon immer gewesen und er wird immer sein. Das heisst, er ist bei der Schöpfung dabei gewesen, die Welt hat er mitgeschaffen. Ihm ist alles möglich. Und er hat eine gewaltige Freiheit, nämlich unbändige Macht, das Wissen und die Möglichkeit, überall einzugreifen auf dieser Welt. Das ist Jesus. Jesus ist Gott. Und jetzt kommt der Jesus vom Himmel runter und wird Mensch auf dieser Welt. Stellt euch das vor. Gott, der herrliche Gott, kommt runter und wird nackt und blutig von einer Frau geboren. Wie jeder andere Mensch auch. Schaut schnell den vor, den hinter dir, den links und den rechts von dir an. Ihr könnt schnell schauen. So Menschen, wie hier sitzen, normale Menschen, wie du auch. So ist Jesus, der Gott, Mensch geworden. Und hat durch das verzichtet. Das heisst im Text, er hat verzichtet. Oder andere Übersetzungen schreiben auch, er hat sich entleert von dem, was er hatte dort. Freiwillig hat er seine Freiheit aufgegeben. Sich in einer Macht sogar eingeschränkt. In seinem Wissen, wie auch immer gewissen sind, eingeschränkt. In seiner Möglichkeit, überall einzugreifen, eingeschränkt. Er wird Mensch wie du und ich. Ein Skandal. Damals, aber ich finde auch heute, unverständlich. Unglaublich. Gott wird Mensch. Und stellt euch vor, er hat wie du mal oder wie deine Kinder, an einer Mutterbrust, Gott an der Mutterbrust, hat er Nahrung gebraucht. Er war total abhängig, ein Sklave von den Menschen, von uns Menschen geworden. Er hat, ja, Gott hat die Windeln gemacht. Aber das ist nur der Anfang. Es geht weiter, die Geschichte, und die Texte haben wir auch gelesen, es ist zwar jetzt da nicht mehr drauf, aber es kommt zu einem Höhepunkt. Ein Höhepunkt in seiner letzten Woche auf dieser Erde. Besonders am Kreuz, wo zum Ausdruck kommt. Er macht sich nicht einfach den Mensch zum Sklave, sondern er wird am Kreuz ein Sklave von der Sünde. Jesus als Sünder am Kreuz. Obwohl er sich nie eine Schuld zukommen lassen hat. Obwohl er keine Sünde in seinem Leben hat. Aber am Kreuz wird er zum Sklave von uns Menschen, ja sogar von der Sünde. Nicht, weil er rebelliert hat gegen Gott im Himmel, sondern weil er das aus Liebe zu dir und zu mir macht. Weil er das Leben lebt, das wir nicht geschafft haben zu leben. Er bezahlt am Kreuz für meine Schuld. Er wird Sklave dort am Kreuz, dass ich aus meiner Sklaverei befreit werden kann. Das heisst, in ihm kann ich Freiheit finden. Er lässt sich versklaven, dass ich frei werden kann. Ich möchte euch ein Beispiel oder ein Zeugnis aus meinem Leben weitergeben. Ich habe so eine Versklavung erlebt in dem Bereich Sexualität, wo ich über Jahre hinweg wie dort mal reingekommen bin und in einer Gefangenschaft war, auf verschiedenste Weisen. Bis ich durfte Jesus Christus begegnen. Und durch diese Begegnung durfte ich merken, eigentlich bin ich gar nicht so frei, wie man eben denkt, in unserer Gesellschaft. Da habe ich etwas, das mich hindert, zu Gott zu kommen. Und er hat mir aufgezeigt, was Jesus für mich da hat. Und das hat mein Leben verändert. Und in diesem Bereich kann ich innerhalb von einem Jahr frei werden. Es gibt Freiheit, auch für die Versklavung, wo du vielleicht drinnen steckst. Die Frage ist, was machst du damit? Bist du bereit, und das kostet Überwindung, zu sagen, okay, ich bin vielleicht doch nicht so frei, als ich gemeint habe. Bereit zuzugeben, wo ich gefangen bin, wo du gefangen bist. Und zuzugeben, okay, er hängt dort am Kreuz, weil wegen mir. Ich könnte eigentlich dort hängen, aber er hängt für mich dort und wird zum Sklav von der Sünde, damit ich davon frei werden kann. Er hebt seine Hände hebt er offen da, auch heute Morgen, und sagt dir, hey, du darfst meine Hand ergreifen, du darfst dich mir anvertrauen und ich will dich frei machen. Seine Hand ist ausgestreckt. Es ist an dir, sie zu ergreifen. Zusage steht, dass ich ihm anvertraut, der darf frei werden. Und das befreit uns, aber es macht, schenkt uns auch eine neue Identität bei Jesus, was dazu gehört, dass ich mich jetzt auch wieder darf, freiwillig anderen zum Sklaven machen. So wie er es tun hat, Jesus Christus, wo der Mensch ein Mensch wird, der Sünder ein Sünder wird, weil er an der Kreuz unsere Sünde trägt. Der Paulus, der es da schreibt, so wie der Paulus, und das wollen auch wir, uns freiwillig andere zum Sklav machen, damit viele dürfen gewonnen werden. In unserem Text haben wir gesehen, am Anfang heißt es, er macht sich allen zum Sklaven, um viele zu retten. Und im Vers 22, genau, im Vers 22, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen lesen, das Grüne unten, heißt es wieder, er bringt dort nochmal, ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens ein paar Menschen zu retten. Es ist so ein bisschen ein Sandwich-Bibelvers, es sind zwei Brötchen, sage ich mal, und in der Mitte findet man das Fleisch. Drei konkrete Beispiele. Wie setzt das Paulus jetzt um? Das Beispiel von den Juden, ich bin der Jude, ein Jude geworden. Das Beispiel von denen nicht unter dem Gesetz, der Heiden, die das Gesetz nicht hatten, wird er auch so. Und das Beispiel von den Schwachen, oder da heisst es in der Übersetzung, die Armen und Rechtlosen, wo er sich versucht gleichzustellen, um sie zu gewinnen. Aber die Liste könnte weitergehen. Es sind sich keine abgeschlossene Liste. Er könnte auch noch schreiben, der Römer, ein Römer. Oder wir heute uns könnten da noch ergänzen, ein Österreicher, ein Österreicher. Oder am Vorarlberger, ein Vorarlberger. Schweizer, ein Schweizer. Am Rheintaler, darf man das so zusammenfassen? Am Rheintaler, ein Rheintaler. Es geht ihm, wir haben es schon gehört, um das Wort Kontextualisierung. Eine aktive, radikale Anpassung an die Kultur vom anderen, um ihn für Jesus zu gewinnen. Und genau das lebt er. Er hat da wirklich eine radikale Aussage. Die Frage ist, wirklich alles? Allen alles werden? Also wie geht das denn? Welche Bereiche in meinem Leben, meine Ebene in meinem Leben, betrifft das denn? Gibt es nicht irgendwo eine Grenze von dieser Anpassung? Es gibt doch nur das eine Evangelium, die eine gute Botschaft von Jesus Christus. Und die darf doch nicht verändert werden. Und um diese Antwort auf die Schliche zu kommen, wenn wir uns aufmachen noch und schauen, ja, wie hat er das konkret gelebt mit der Apostelgeschichte? Wie geht Paulus mit den Juden um? Wie versucht er dort Menschen zu gewinnen? Und wie geht er mit denen um, die das Gesetz nicht haben? Wir nehmen die zwei Beispiele von unserem Text. Wir können jetzt nicht alle Apostelgeschichte-Texte durchmachen, das wäre ein Bibelstudium wert. Und ich empfehle es euch mal aus dieser Perspektive, die Apostelgeschichte zu lesen. Aber wir machen es zusammenfassend. Da die beiden Beispiele. Und der erste Punkt, der mir auffällt, ist, wo er mit der Botschaft, die er weitergibt, also die Botschaft von Jesus Christus, einerseits, wo er ansetzt, anknüpft, und welche Worte das er wählt, da variiert er stark. Bei den Juden, immer wenn er mit, oder ja, eigentlich immer, wenn er mit Juden redet, fängt er beim Gesetz, bei den Propheten an. Beim Alten Testament, wo die Juden kennt haben, wo die Juden danach gelebt haben, und kommt von dort und zeigt die Linie auf, dass jetzt der Messias, der, den sie erwartet haben, der das erfüllt, wo sie rettet, dass der jetzt gekommen ist und bringt so das Evangelium. Bei den Heiden, also bei denen, die das Gesetz nicht hatten, geht er ganz einen anderen Weg. Er kommt von dort her, wo sie auch irgendwelche Götter haben, und zeigt auf, dass es eigentlich gar nicht so Götter sind, sondern es einen lebendigen Gott gibt. Er fängt bei der Natur an und zeigt auf, doch haben wir eigentlich Gott erkennen. Schaut doch nochmal rum. Wie wunderbar. Aber eben auch nicht nur wunderbar, die Natur ist. Und der allgemeine Segen, der Gott schaut, dass es Essen auf dieser Welt hat. Menschen dürfen Regen und Sonne erleben. Wir alle dürfen das erleben. Und dort anknüpfen und dann geht er von dort weiter und zeigt auf, aber der lebendige Gott ist der Gott von der Bibel und der ist jetzt auf die Welt gekommen für dich und kehrt zu dem um. Zwei ganz verschiedene Anfahrtsweisen und andere Wörter, die er wählt, um das eine Evangelium zum Punkt zu bringen. Nächster Punkt, ganz radikal und ich finde, ja, jugendliche Sprache, krass. Bei den Juden. Timotheus, Apostelgeschichte 16, lässt er beschneiden. Obwohl er zum Glauben an Jesus kommt. Und obwohl es im Galater heisst, lasst euch nicht beschneiden. Wenn er das tut, dann müsst ihr das ganze Gesetz der Juden halten und dann fällt er aus der Gnade von Gott raus. Also irgendwie Gegensätze. Wie bringt man die zwei Gegensätze zusammen? Ich glaube, die Lösung liegt im Motiv. Macht er das, um den Juden zu gefallen? Dass er auch noch die Gebote halten will? Dann wird es schwierig, weil dann muss er irgendwo alles halten. Oder macht er es aus dem Antrieb, hey, die müssen das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus hören, und dann kann ich mich doch einfach auch äußerlich anpassen und halt äußerlich so Gesetze einhalten, um die Juden zu gewinnen, dass sie nicht abgelenkt sind von eben irgend so Sachen wie ich bin nicht beschnitten oder ich halte die Reinheitsvorschrift oder beim Essen das nicht ein, dass das nicht ablenkt, sondern das Evangelium darf reingebracht werden. Also wenn wir aufpassen, in den Heiden sehen wir, dass einfach nicht mit jeder Religion gemacht werden kann. Bei den Juden, er geht auch noch als Gläubiger, der Paulus, in den Tempel und lässt sich rituell reinigen. Lässt sein Haar scheren, weil er ein Gelübde gemacht hat. Ganz viele jüdische Vorschriften, die er einhaltet. Aber wenn wir sehen, bei den anderen Religionen, wenn er mit ihnen umgeht, dort sehen wir, er geht nicht unbedingt in deren ihren Tempel. Es hat wie eine Grenze, wo er sagt, okay, die darf ich wie nicht überschreiten. Ich will nicht deren ihren Gott, in Anführungszeichen, anbeten. Und diese Grenze überschreitet er nicht. Oder beim Essen, bei den religiösen Vorschriften vom Essen, zum Beispiel hat es auch eine Geschichte gerade vor unserem Text, wo sie aus einem Gottesdienst von einem anderen Gott haben sie Tier geopfert und ein Fleischstück gehabt. Und wenn jetzt das Fleisch noch gegessen wird, komische Vorstellung, aber das hat es so gegeben, ist dann verkauft worden auf dem Markt. Wenn jetzt das Fleisch noch gegessen wird und du bist eigentlich bei dem zu Hause und du möchtest den für Jesus gewinnen und dann sagt er, das ist im Fall Götzopferfleisch, dann sagt der Paulus, okay, dann sag, nein, das nehme ich nicht. Also wir merken da irgendwo, es gibt Grenzen zum Schritten gehen, um auf die anderen Welt zugehen, auch bei den religiösen Regeln. Wir machen weiter. Der Ort, wo er das Evangelium weitergibt. Immer und überall, wo er herkommt, geht er zuerst in die Synagoge oder dort, wo die Juden gelehrt werden. Geht er rein und redet mit ihnen mit und versucht dort, sie von Messias zu überzeugen. Bei den Heiden geht er aber mehr an öffentliche Plätze. Nachdem er in der Synagoge war, geht er oft dann noch zu den Heiden und geht am Marktplatz und geht dort Rede halten. Oder lässt sich irgendwo abführen und kommt vor einen Gesetzgeber und kann dort Auskunft geben. Verschiedene Orte. Dann verschiedene Sprachen. Bei den Juden wird er Aramäisch oder Griechisch, je nach Ort, wahrscheinlich geredet haben. Und im Bibeltext heisst es, dass er, wenn er bei den Römern war, hat er plötzlich auf Latinisch angefangen, also hat der ihre Sprache angefangen zu reden, damit sie ihn können verstehen können. Essen, habe ich vorher schon darauf hingewiesen, bei den Heiden, dass er achtet, dass wenn es einem anderen sein Gewissen belastet, dass er verzichtet darauf. Und bei den Juden hat er wahrscheinlich, also aus allem anderen können wir daraus schließen, dass er auch Essensvorschriften eingehalten hat bei den Juden, dass er dort nicht unnötig Konflikt verursacht. Frisur. Der Paulus lässt sich in Jerusalem die Haare schneiden, weil er das Gelübde hatte. Das macht er um die Juden für Christus zu gewinnen. Entschuldigung. Der Paulus, wie wir hier sehen, passt sich auf ganz schön viele Ebenen an. Darum brauche ich auch das Wort radikal, radikale Anpassung. Sprache, Essen oder Trinken, bei der Frisur, wir können vielleicht auch den Kleidungsstil dazu nehmen, aber auch am Ort, wo er sie versucht zu überzeugen und sogar die Wortwahl vom Evangelium und wie er dort herkommt auf den Punkt, wo er das raus will, und religiöse Vorschriften, ist er bereit zu übernehmen und Menschen zu gewinnen. Und so können wir auch uns in diesen Bereichen, oder vielleicht sogar noch in Mähne, anpassen. Den Menschen in unserem Kontext, in unserem Umfeld. Aber die Frage ist, wo jeder sich selber muss stellen, bin ich bereit, mich auf diesen Ebenen wirklich anzupassen, obwohl ich jetzt hier als Schweizer in der Schweiz lebe. Vielleicht gibt es auch hier andere Kulturen, wo es dann heisst, okay, bei denen muss ich mich anpassen. Bin ich bereit dafür? Aber es gibt auch einiges, was gleich bleibt. Das kommt jetzt hier nicht gerade so zum Ausdruck. Nämlich der Kern. Das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus und ein Leben, oder wie ein Leben mit, was zum Leben mit Jesus dazugehört. Da gibt es ganz viele Lebensprinzipien, die in der Bibel uns weitergegeben werden. Das heisst, es geht darum, Menschen für den Jesus zu gewinnen, aber in der Art und Weise ist doch eine grosse Flexibilität vorhanden. Das Beispiel von uns aus Österreich, wir kommen dorthin als Schweizer, wir können dort sagen, wie wir die Schweiz gerne haben und den Schweizer Pass auch noch behalten mal vorerst, könnte man vielleicht auch mal noch abgeben, aber dass wir würden sagen, okay, ich esse jede Woche einmal Fondue, weil ich es so gerne habe. Ich rede im Vorarlberg einfach Schweizerdeutsch, weil sie es ja auch verstehen. Ich mache Hobbys, die in der Schweiz so beliebt sind, obwohl sie in Österreich vielleicht nicht so beliebt sind. Und lebe ein bisschen mehr wie ein Schweizer in Österreich, als dass ich versuche, ein Österreicher am Österreicher zu werden. Und das bringt aber den Österreicher herzlich wenig. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass man nicht einen Anstoß erregt an einem Punkt, wo es unnötig ist. Dass man einen Anstoß bei den anderen Leuten erregt, die Jesus nicht kennen, wegen unserer Frisur, wegen unserem Aussehen, wegen dem Essen und wegen diesen Punkten, die wir hier sehen. Sondern dass der Anstoß an dem Punkt geschehen darf, wo er sein soll. Nämlich, dass sie verstehen können und nachvollziehen, was Jesus für sie da hat. Und wenn sie Anstoß nehmen sollen, dann an dem Punkt, wo sie Jesus einfach nicht verstehen oder das müssen ablehnen und uns damit ablehnen. Und mir ist wichtig, aber eben nicht an einem Punkt, wo völlig unnötig wäre. Du denkst vielleicht, okay, ich bin Altstädtner, schon immer Altstädtner gewesen, oder Rheintaler zumindest. Aber gerade auch dann ist es wichtig, dass du dir konkrete Gedanken machst über Kultur in deinem Umfeld. Weil die Schweizer Kultur und auch die Rheintaler Kultur, die ist im Wandel. Über die Zeit verändert sich die. Es ist nötig, dass wir uns immer wieder bewusst Gedanken darüber machen. Und darum auch herausfordernd, wir dürfen, dass Gemeinde und Christen nicht dort stehen bleiben, wo wir sind, nur weil eine gewisse Form von Gemeinde uns gefällt oder schon immer gelebt wird da und nur weil eine gewisse Form von Gottesdienst da Tradition ist. Ich möchte uns herausfordern, ja, immer wieder zu fragen, okay, was zeigt die Bibel als Lebensprinzip für uns als Christen auf, aber was ist einfach auch Tradition von uns Menschen, die wir einfach so machen und das ist gut, aber die kann man auch mal anpassen und ändern. Und so werden wir uns selber noch konkret Gedanken machen. Jetzt mit einem Flipchart, die in dem Raum stehen, vielleicht hilft es euch als Anregung, die haben weiter Gedanken zu machen. Nämlich die Frage, wer ist der Rheintaler Schweizer? Ich habe das so kompakt zusammengefasst, weil es gibt Sachen, die für das Rheintal vielleicht speziell sind da und wo aber einfach allgemein auch alle Schweizer betrifft. Darum, wer ist der Rheintaler Schweizer? Und wenn ich es überlege auf verschiedenen Ebenen, es gibt, oder einfach noch eine Ergänzung dazu, es gibt die nationale Ebene, darum sage ich Schweizer, dann die regionale Ebene, der Rheintal oder Altstädtner und die private Ebene. Die private Ebene, die können wir wie jetzt nicht gut darauf eingehen, aber auf die nationale und regionale wollen wir eingehen. Überleg dir, wie tickt der Mensch da, der Rheintaler Schweizer? Was sind seine Gewohnheiten? Wie sieht er aus? Was sind die Höflichkeiten? Was ist da kulturell wichtig? Geht man jedes Wochenende ins Theater? Keine Ahnung. In Wien ist es ein bisschen so, in der einen Torte. Wie kleidet man sich? Was isst man? Einfach mal so ein paar Fragen in den Raum zu werfen. Wir werden uns jetzt noch ein paar Minuten Zeit nehmen, 2, 3, und auf die Flipchart zugehen und aufschreiben, was ihr denkt, was sind Antworten auf die Fragen. Macht euch auf. Ihr dürft gerne hindern und gerne dafür kommen. Getraut euch, ich hoffe, das ist nicht allzu fremd. Ich mache mich auf, es erleichtert es. Danke. Und wenn 2, 3 beim Flipchart stehen, dann ist man nicht ganz so allein. Der Rheintaler Schweizer. Ich hau hinten eben, da hat man nicht so gesehen. Oder sagen, St. Galler Dialekt. Wir nehmen uns noch ein bisschen Zeit. Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass ich da wirklich anfange, Gedanken noch mitzumachen. Ah, ja. Habt ihr noch eine Idee, die noch fehlt? Gut, das andere Flipchart kommt gerade. Ich lese einfach mal ein bisschen runter. Entschuldigung. Schmuggler heisst es da. Turnfest, Verein. Bodenständig. Passiv. Die Fasnacht. Sesshaft. Dörfligeist. Ribbel. Was ist das? Ah, das Essen, Entschuldigung. Eben, ich bin zu wenig kontextualisiert da. Und St. Galler Dialekt habe ich jetzt mal noch geschrieben. Vorsichtig, ich weiß nicht, ob es sogar einen eigenen Rietaler Dialekt gibt. Oder sogar einen Altstädter Dialekt. Tut mir leid. Krass. Man ist mit jedem per Du. Sympathisch. Ruch. Ribbel. Fest, Ausgang, Fasnacht. Reinholzen. Nüchtern, praktisch. McDonalds, Kino. Direkt in der Sprache. Jedes Dorf sein Theaterverein. Hang zum Okkulten, Hexen, Heilen und so weiter. Danke vielmals. Es ist mal ein Anfang für eigentlich meine Herausforderung für euch, also, dass die Hai selber in der Kleingruppe oder vielleicht als Gemeinde auch dürfen weiterdenken. Macht euch Gedanken, erstens, was hat es für Menschen oder Menschengruppen in eurem Umfeld? Der Schweizer Rietaler ist ja mal jemand, aber es gibt ja auch Muslime, die in der Schweiz leben, mit einem Hintergrund aus dem arabischen Land. Das heisst, viele Punkte von denen sind vielleicht schon anders. Genau, überlegt euch, welche Menschengruppe. Zweitens, was macht sie aus, die Gruppe? Und drittens, wie können wir konkret auf die Menschen zugehen und sie gewinnen? Mir ist wichtig, macht das begleitet im Gebet. Gott kann uns aufschlüsseln, wie Kultur tickt, was wichtig ist zu verstehen von einer Kultur. Und aus einer Motivation, einer gesunden Motivation, wo wir befreit sind von Jesus Christus und dürfen freiwillig jetzt uns wieder den anderen zum Sklaven machen, um sie zu gewinnen. Amen.